Bonn FM Radiologie.
Guten Abend, herzlich willkommen in der Bonn FM Radiologie. Egal wo ihr draußen heute wart oder hinfahrt, ihr werdet mit einem ganz bestimmten Stoff in Kontakt gewesen sein, der faszinierend ist, aber auch große Probleme mit sich bringt.
Faszinierend und macht Probleme? Nein, es geht nicht um Atomenergie, aber manche finden es sicher ähnlich schlimm. Es geht heute um Plastik in der Bonn FM Radiologie. Ist ein Life in Plastic wirklich so fantastic? Das ist die Frage, die wir heute stellen. Polymere sind die Moleküle, aus denen Kunststoff entsteht. Das Wort kennt ja jeder. Das sind große Molekülketten und die Namen Polyethylen, Polypropylen oder Polyethylentereftalat, kurz PET. Julius, lobst du mich bitte mal dafür? Ja, also ich kann das alles super aussprechen. All diese Wörter und PET sowieso, die Abkürzung, kennt auch jeder. Und je nach Gebrauch nutzt man den einen oder den anderen Stoff oder auch eine Mischung.
Was gibt es für Ansätze, um die Plastikprobleme zu lösen? Wie man mit Plastikdeckeln was Gutes tun kann und was die Uni Bonn zum Thema Plastik forscht, erfahrt ihr alles in der ersten Stunde der Bonn FM Radiologie.
Mit Sina Kürz
und Julius Kaufmann.
Plastik ist zwar noch relativ jung, hat aber bereits eine bewegte Geschichte hinter sich und auch die ganzen Vorteile, die der neue Werkstoff mit sich gebracht hat, dürfen wir nicht außer Acht lassen. Bonn FM-Reporter Matthias Fromm mit den weiteren Infos.
Ja, die ersten Entdeckungen oder Entwicklungen im Bereich Plastik gab es bereits im 19. Jahrhundert. So wurde beispielsweise Linoleum schon 1844 erfunden. Weitere maßgebliche Entwicklungen gab es dann in den 1920er Jahren, unter anderem durch den deutschen Chemiker Hermann Staudinger. Dann kam allerdings der Zweite Weltkrieg dazwischen, die Nachkriegszeit, sodass die Kunststoffproduktion im großen Stil erst ab den 1950er Jahren möglich war. Die weltweite Plastikindustrie wächst bis heute, vor allem in Asien.
Ich bin ja persönlich ein großer Fan von Plastik, deswegen stelle ich das jetzt mal als erstes, diese Frage. Warum war Plastik denn auf einmal so beliebt? Also was sind die Vorteile von Plastik?
Ja, Plastik ist stabil, leicht und individuell einsetzbar, kann schon bei niedrigen Temperaturen geformt werden und ist in der Herstellung extrem kostengünstig. Noch dazu ist es hygienisch, insbesondere bei Lebensmittelverpackungen. Und so ist es kein Wunder, dass 300 Millionen Tonnen Plastik im Jahr 2014 produziert wurden. Davon übrigens 10%, also 30 Millionen Tonnen in Deutschland.
Was sind denn konkrete Beispiele, wo Plastik das Leben erleichtert hat?
Ja, zum Beispiel gibt es künstliche Blutgefäße aus dem 3D-Drucker. Der Ersatz von Blutgefäßen, muss man dazu wissen, ist bisher nur durch die Entnahme von Blutgefäßen an anderen Körperstellen möglich. Problem ist aber, dass das unter Umständen zu einer Abwehrreaktion des Körpers führen kann, wenn ich da jetzt Plastikgefäße einfüge.
Ja, klingt logisch.
Und das löst man damit, indem man die Oberflächen mit Körperzellen besetzt, sodass der Körper das Material quasi gar nicht mehr als Plastik erkennt. Man trickst den Körper quasi aus.
Ja,
das ist
krass.
Übrigens auch eine wichtige Vorstufe zu künstlichen Organen. Künstliche Herzklappen wurden früher aus Stahl- und Silikonkautschuk gemacht. Das hatte das Problem, dass es anfällig war für die Bildung von Blutgerinnseln, also die sogenannte Thrombose. Und deshalb war in der Regel zusätzlich eine medikamentöse Behandlung notwendig, um eben diese Thrombose zu unterbinden. Heute macht man künstliche Herzklappen aus synthetischem Kohlenstoff, also wieder aus Plastik. Dadurch hat man keine Blutgerinnsel und deswegen auch keine Medikamente und deswegen ist das Ganze insgesamt verträglicher für den Körper.
Okay, also das sind jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie lebensfern ist, das ist natürlich wichtig, das sind die medizinischen Sachen. Aber was ist denn jetzt so bei Plastik im Alltag? Wo sind denn da die Beispiele? Hast du da auch ein paar Beispiele?
Selbstverständlich. Zum Beispiel beim Innenraum von Autos. Stell dir vor, das wäre alles aus Holz. Das ist zum einen deutlich anfälliger, zum Beispiel für Feuchtigkeit. Metall kommt aber auch nicht in Frage, weil es halt viel schwerer wäre. Dadurch würden die Autos halt nicht 2 Tonnen wiegen, sondern 5 Tonnen.
Ja, das wäre super.
Und deshalb natürlich aus Plastik. Oder Computer. Wenn die aus Holz wären, das ist ja kaum umsetzbar. Also allein wegen der Hitze, wegen der Feuchtigkeit, wegen Lebensdauer, was halt Holz einfach nicht so hart, wenn es splittert. Und Metall wäre natürlich viel zu schwer. Du möchtest ja keinen Laptop mitschleppen, der irgendwie 5 Kilo wiegt, weil er auch komplettes Metall ist. Und das ist auch sowas, wo Plastik sehr erleichternd wirkt. Und vielleicht noch ein ganz typisches Beispiel aus dem Alltag, die Einkaufskörbe im Supermarkt. Wenn die aus Holz wären, hättest du auch da wieder die Gefahr, dass du dir Splitter an die Hand holst. Und aus Metall, also wenn ich da schwere Einkäufe reinpacke, irgendwie ein Kilo Apfel oder Kilo Kartoffeln, dann habe ich noch keinen Bock, wenn der Korb selber nochmal 5 Kilo wiegt, weil er aus Blei ist oder so, möchte ich ihn nicht tragen. Also dann ist es auch da sehr günstig, dass es aus Plastik ist.
Das war Bonn FM-Reporter Matthias Fromm über die Geschichte von Plastik und warum es vielleicht eigentlich doch ganz gut ist, dass es Plastik gibt. So klingt eine Polio-Impfung. Wir im Bonn FM-Studio sammeln fleißig Kunststoffdeckel gegen Polio und ihr könnt das auch. Bonn FM-Reporter Simon Clemens erklärt uns, wie.
Ja, und zwar gibt es einen Verein, der heißt Deckel drauf e.V. Der ist inspiriert vom Rotary Club auf Sintra, Der sammelt Plastikdeckel für Rollstühle in Portugal. Und da haben sich Deckel drauf e.V. gedacht, das können wir auch. Der Motto ist aber End Polio Now. Kein Kind soll mehr an Kinderlähmung erkranken.
Also wenn die damit jetzt, also wenn die sagen, kein Kind soll mehr daran erkranken, macht das überhaupt Sinn? Ist das ein realistisches Ziel?
Also im Prinzip sind die Impfungen dafür einfach. Theoretisch ist es also möglich. Die Impfung ist sogar besonders nützlich im Verhältnis zu anderen Krankheiten, da es keine direkte Behandlung gibt. Und diese Impfungen, die günstigeren sind die Schluckimpfungen, die werden von diesen gesammelten Plastikdeckeln dann finanziert.
Und wie funktioniert das?
Also der Verein sammelt diese Plastikdeckel und das ist deswegen clever, weil diese Deckel aus hochwertigerem Plastik sind als die Flaschen selbst. Diese Deckel werden dann an Recyclingunternehmen verkauft und von diesem Erlös werden dann die Impfungen bezahlt.
Okay, also damit machen die dann das Geld und können die Impfungen finanzieren. Aber da werden, also gibt es da bestimmte Deckel, die da gesucht werden oder kann man wirklich jeden Deckel nehmen von allem?
Nicht ganz. Es gibt schon manche Vorgaben. Wichtig ist, die maximale Deckelgröße ist 4 cm, einfach wegen den technischen Limitationen der Geräte. Man soll auch nur einfache Deckel abgeben, nicht zum Beispiel Klappdeckel von Ketchup. Dafür gibt es aber auf der Website auch ganz viele Bilder von Deckeln, die man nicht abgeben soll und von denen, die man abgeben soll. Man soll die Fremdstoffe von den Deckeln entfernen, keine Metalldeckel, keine Kronkorken abgeben. Und das Tolle ist, es gibt sehr viele Abgabestellen, allein drei in Bonn. Davon ist eine in der Lenaustraße in Dransdorf, eine in der Vorgebirgsstraße der Altstadt und eine in der Schulstraße in St. Augustin.
Ah, auch noch gut verteilt, das heißt, die kann man ja, da kann jeder irgendwie auf jeden Fall einen Ort finden, wo er nicht so weit hin muss. Gut, und wir wissen jetzt, wohin mit unseren Deckeln. Wenn ihr viele Kunststoffdeckel habt, dann könnt ihr auch einfach mithelfen. Deckel drauf e.V. sammelt Kunststoffdeckel, um die weltweiten Polio-Impfungen möglich zu machen und damit Polio endgültig auszulöschen. Wir haben ja eben schon von PET gesprochen, das Plastik, was eigentlich jeder kennt. Fast jeder zweite Bürger kennt den Unterschied zwischen Einwegflaschen und Mehrwegflaschen aber nicht. Und ist ja auch zugegeben nicht so einfach bei all den Dosen, Glasflaschen und vor allem den verschiedenen Plastikflaschen.
Einen kleinen Leitfaden über den Unterschied bekommt ihr jetzt in 30 Sekunden bei unserer UKW der Ultrakurzwelle.
Bonn FM Radiologie Ultrakurzwelle. Die Mehrwegflasche aus Glas kann bis zu 50 Mal neu befüllt werden. Plastikmehrweg bis zu 25 Mal. Von der Rohstoffgewinnung, Produktion über den Transportweg bis zum Spülen der Flasche wird die Umwelt so viel mehr geschont als beim Einwegpfand. Einwegflaschen werden nicht neu befüllt, sondern recycelt. Für jedes Getränk wird hier also eine neue Flasche produziert. Unterscheiden kann man die beiden Pfandsysteme am Logo auf den Flaschen und sogar schon beim Pfandpreis. Das Mehrwegflaschenpfand liegt meist bei 15 oder 8 Cent. Für Einweg gibt es einheitlich 25 Cent am Automat zurück. Das Einweglogo kennt ja auch jeder. Das ist diese Dose und Flasche unterstrichen mit einem Pfeil. Und trotzdem wird vom Einweg nicht, wie viele denken, das Material komplett zu einer neuen Flasche. Tatsächlich landet nur ein ganz kleiner Bruchteil dieses recycelten Einwegmaterials wieder in einer PET-Flasche.
Der Rest wird zwar auch recycelt, das nennt sich dann thermisches Recycling, ist aber auch nur ein schöner Ausdruck für Verbrennen. Die insgesamte Ökobilanz ist auch immer vom Transportweg abhängig. Glasmehrwegflaschen haben schon einen vergleichbar kleinen CO2-Fußabdruck, der kann aber von einer regional befüllten Einwegplastikflasche noch geschlagen werden, wenn die Glasflasche einen zu weiten Transportweg hat.
Ja, so kompliziert muss man denken. Kleiner Tipp am Rande, das Leitungswasser in Bonn ist großartig. Der weltweite Plastikverbrauch steigt immer weiter an. Inzwischen sind es schon fast 400 Millionen Tonnen pro Jahr. Das ist natürlich ein großes Problem, aber vor allem auch Mikroplastik ist ein großes Problem im menschlichen Körper. Und unser BonnFM-Reporter Matthias Fromm ist hier mit weiteren Infos. Hallo Matthias.
Hallo Sina.
Dann erzähl mal was.
Ja, inzwischen kann man tatsächlich in vielen menschlichen Blut- oder auch Urinproben Plastikbestandteile nachweisen. Und dazu gibt es auch eine Studie des Bonner Physiologen Professor Dr. Dieter Swandula von der Medizinischen Fakultät aus dem Dezember 2012.
Wie wurde diese Studie durchgeführt? Was sind die Ergebnisse?
Es wurden Experimente durchgeführt an Gewebeproben von Mäusen, aber auch von Menschen. Und man kam dazu, dass mehr als 90% der Menschen in Industriestaaten, wie zum Beispiel Deutschland, mit dem Stoff Bisphenol A, abgekürzt BPA, belastet sind.
Okay, Bisphenol A, da haben wir schon das erste komplizierte Fachwort. Warum ist denn dieses Bisphenol A so problematisch für uns? Da wird ja irgendein Risiko für uns drinstecken, ne?
Naja, ich würde erstmal kurz erklären, was das überhaupt ist. Und zwar braucht man das für den chemischen Prozess, der bei der Umwandlung von zum Beispiel Erdöl in Plastik stattfindet. Das ist ein sogenannter Monomer. Den brauche ich, um Plastik besonders hart zu machen. Das heißt, wenn ich Hartplastik herstellen möchte, zum Beispiel diese Tupperdosen, die man alle kennt, brauche ich einfach zwingend diesen Stoff. Deswegen ist das auch tatsächlich die meistproduzierte Chemikalie der Welt. Ist aber auf hormoneller Ebene oder aus medizinischer Sicht ein synthetisches Hormon mit östrogener Wirkung. Klingt jetzt auch wieder viele Fachwörter. Östrogene sind die zentralen weiblichen Sexualhormone, so viel, denke ich, wissen wir noch aus dem Biounterricht. Und dieses BPA kann wohl unter anderem Fettleibigkeit, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen.
Das klingt alles tatsächlich ziemlich problematisch. Wie gelangt dieser Stoff denn überhaupt in den menschlichen Körper und was können wir Einzelnen tun vielleicht, um uns davor zu schützen?
Ja, 80% aller Lebensmittel im Supermarkt zum Beispiel sind tatsächlich mit Plastik in Kontakt. BPA ist in Konservendosen enthalten, in CDs, in Zahnfüllungen, in Spritzen, aber auch in Spielzeug. Dann aber auch in sogenannten Thermopapier. Daraus sind dann zum Beispiel Kassenzettel, Zugtickets und auch Geldscheine gemacht. Ein weiteres Beispiel wäre vielleicht noch der Verzehr von Fisch, der sich im Meer seinerseits von Plastik ernährt hat. Und das heißt, wir nehmen das also in den Körper wirklich über die Nahrung, über die Haut und sogar über die Atemluft auf, weil das sogar auch im Hausstaub enthalten ist. Die einzige Lösung, mich davor zu schützen, ist also theoretisch, wenn ich 24/7 im ABC-Schutzanzug rumlaufe. Wobei selbst der wahrscheinlich wieder Plastik enthält. Nee, im Ernst, es gibt leider kaum wirksame Schutzmaßnahmen für den Einzelnen. Am sinnvollsten oder wahrscheinlich auch die einzige Lösung wäre da wahrscheinlich tatsächlich die weltweite Verringerung von der Produktion und auch vom Verbrauch von diesem BPA. Und deswegen fordert der BUND auch ein gesetzliches Verbot dieses Stoffes.
Dieses BPA ist also weit verbreitet und wir können uns kaum davor schützen, das wissen wir jetzt. Aber weil wir es natürlich trotzdem alle abkriegen, was sind denn jetzt die genauen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die gesundheitlichen Auswirkungen von diesem Stoff?
Ja, dazu gab es bereits Mitte der 90er Jahre erste Studien. Damals hat man festgestellt, dass es zum einen die Spermienproduktion verringert, zum anderen die Gehirnentwicklung negativ beeinflusst und sogar das Erbgut verändern kann, wobei geringe Mengen sogar gefährlicher sein können als große. Ja, und die neue Studie von Dieter Swandula aus dem Dezember 2012, die zwar auch schon wieder 6 Jahre alt ist, aber immer noch aktuell, hat eben gezeigt, dass das BPA die Calciumkanäle blockiert in den Zellen. Und das heißt, dass zum Beispiel der Herzrhythmus oder die Zell-Zell-Kommunikation zwischen Nervenzellen dadurch beeinflusst werden können. Und außerdem besteht die Gefahr der Einlagerung von diesem BPA im Körpergewebe, sodass sich unter Umständen erhöhte Konzentrationen dieses Stoffes im Körper ansammeln können. Und da weiß halt noch kein Mensch, wie sich das auswirkt, ob das eventuell sogar auch lebensgefährlich sein könnte, je nachdem. Und deswegen sagt Swandula auch selber, dass auf diesem Gebiet definitiv noch weiter geforscht werden muss.
Das war BonnFM-Reporter Matthias Fromm über die Gesundheitsgefährdung durch Mikroplastik und die Forschungen des Bonner Physiologen Dieter Swandula zu dem Thema. Vielen Dank.
80% des Plastik im Meer kommt ursprünglich vom Land, die Meerestiere leiden darunter, die Ökosysteme gehen kaputt und die meisten aktuellen Methoden, den Plastik zu bekämpfen, versuchen, den Plastik zurückzuholen, der schon ins Meer gekommen ist. Man kann aber auch früher ansetzen.
Niederländische WissenschaftlerInnen haben dem Plastik im Meer den Kampf angesagt und zwar mit blubbernden Luftbläschen. Ein super Thema, wie ich finde, und ich stelle es mir auch sehr lustig vor. Schläuche mit Löchern werden auf dem Meeresboden verlegt und da wird Luft durchgepumpt. Und dann entsteht durch diese Löcher eine Wand aus Luftbläschen, die vom Meeresboden emporsteigt. Ja, und diese Luftbläschenwand verhindert, dass Plastik ins offene Meer abdriften kann und befördert Plastik aus dem Wasser an die Oberfläche.
Diese Schläuche werden schräg zur Fließrichtung installiert, dann wirken Fluss und Bläschen zusammen, Plastik wird ans Ufer getragen und kann dort leicht entfernt werden. Aus dem Wasser gefischt können so bis zu 80% des Plastiks von der Oberfläche und bis zu 50% unter Wasser. Das sind die Ergebnisse aus den ersten Experimenten. Besonders schwere Teile, die aber schon am Boden des Flusses sind, werden kaum erwischt. Aber besonders kleine Teile, bis zu 3 mm, werden schon mitgenommen.
Das ist echt eine mega coole Idee. Ich bin total begeistert davon. Und das haben Holländer sich ausgedacht?
Das waren Holländer. Die in den Deltas dort schon die ersten Experimente laufen lassen.
Naja, die leben ja auch quasi komplett am Meer, ne? Müssen die auch aufpassen. Über 1 Billion Kunststofftüten werden jedes Jahr aus Plastik hergestellt. Das Problem ist dabei natürlich, Kunststoff ist kaum abbaubar und die Zersetzung von so einer Tüte, die kann wirklich mehrere Jahrhunderte andauern. Ja, und wo landet dieser Müll? Der landet dann natürlich in der Umwelt, im Meer und die Fische oder die Vögel fressen das dann und verenden dann qualvoll an diesem unverdaulichen, Stoff.
Da ist es dann natürlich ganz besonders wichtig, neue Techniken zu entwickeln, die den Abbau beschleunigen können. Mehr dazu weiß BonnFM-Reporterin Liang Zhao.
Ja, die spanische Biologin Federica Bertolcini hat letztes Jahr eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Und zwar schrieb sie im Magazin Current Biology, dass die Larven der großen Wachsmotte Galleria melonella Plastik fressen. Genauer gesagt den Kunststoff Polyethylen, kurz PE. Und neben PVC wird PE in der Plastikproduktion mit am häufigsten verwendet. Das Spannende an dem Ganzen ist, dass die Larven den Kunststoff sehr schnell zersetzen. Rund 100 Wachsmottenlarven fressen in 12 Stunden etwa 92 Milligramm einer normalen Einkaufstüte. Das ist verdammt viel.
In 12 Stunden 92 Milligramm, jetzt hätte ich schon Kilogramm gesagt. 92 Milligramm in 12 Stunden. So, ich will das nur noch mal gerade wiederholen.
Genau, das ist sehr, sehr viel, wenn wir gleich den Vergleich sehen zu anderen Organismen. Und die Forscher sehen darin eben eine Chance der biotechnologischen Anwendung. Und dafür würde man eben das verantwortliche Enzym isolieren und reproduzieren, um dann das für den Plastikabbau zu nutzen.
Gut, das klingt echt nach einer wirklichen Wunderraupe. Ich bin immer noch ein bisschen geschockt. Gibt es denn auch Bedenken bei solchen Forschungen? Das läuft ja meistens so einher, ne?
Ja, Forscher um den Chemiker Till Opatz von der Universität Mainz kritisieren allerdings die Ergebnisse, weil sie nämlich bezweifeln, dass ob die Raupe denn wirklich Polyethylen tatsächlich verdaut oder ob sie das Ganze nur klein gehäckselt ausscheidet. Und Grund für diese Annahme seien eben die falschen Messungen von Seiten Bertolcini.
Was sind denn diese anderen Organismen, die du eben erwähnt hast, die auch Plastik zersetzen können?
Ja, tatsächlich gibt es auch andere Organismen, und zwar sind das Bakterien. Die zerfressen nämlich auch Plastik, und zwar haben 2016 Forscher am japanischen Kyoto Institute of Technology das Bakterium Ideonella sakaiensis entdeckt. Und das besitzt zwei Enzyme. Diese zwei Enzyme zerlegen den Kunststoff PET. Das ist ausgeschrieben, heißt das Ding Polyethylen-Terephthalat.
Ja, wie lange ja, wie lange hast du das geübt?
nach fünfmal Telesalat konnte ich es dann. Und zwar wird dieses Polyethylen-Terephthalat, ich sage es nochmal, in zwei ungefährliche Stoffe umgesetzt. Und das ist quasi dann Bioplastik. Und beide Enzyme waren bisher unbekannt. Und man vermutet, dass vielleicht beide Enzyme erst vor 70 Jahren seit der Verwendung von PET-Kunststoffflaschen entstanden sind. Das wäre eine rasante Evolution, ist aber schon so vorgekommen in der Natur. Und Bakterien sind allerdings sehr langsam. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Und zwar brauchen sie bei optimalen Temperaturen mehrere Wochen, um ein kleines, winziges Film quasi von PET zu zersetzen.
Okay, aber wenn diese Entdeckungen wahr sind und es gelingen würde, diese Enzyme zu isolieren, dann wäre das natürlich eine Wahnsinnslösung für dieses globale Plastikproblem. Danke, Liang, für die Infos.
Zero Waste, also kein Müll, das ist der Name einer Bewegung in Deutschland, aber auch international, und man versucht dabei, so einzukaufen, dass man möglichst wenig Müll, möglichst wenig Plastikmüll produziert. Dazu gibt es mittlerweile sogar Supermärkte, die versuchen, ihre Produkte so weit wie möglich verpackungsfrei anzubieten. Sogar in Bonn, hier in Bonn-Duisdorf, gibt es Freikost, Dinet, und unsere BonnFM-Reporterin Lara Lohmann war dort vor Ort. Lara, wie kann ich mir so einen Laden eigentlich vorstellen?
Ich muss zuallererst mal sagen, es handelt sich dabei sogar um den zweiten eröffneten verpackungsfreien Laden in Deutschland. Und du kannst dir das eigentlich ganz einfach vorstellen. Du denkst, wie kriege ich jetzt das ganze Zeug, wenn ich es verpackungsfrei kaufe, überhaupt nach Hause? Du bringst einfach deine eigenen Dosen mit, die am Anfang direkt gewogen werden und du dann dein Zeug da reinpacken kannst. Und schon wenn du reinkommst, sieht es einfach nur richtig, richtig gemütlich aus. Es ist so ein totaler Traumeinkaufsladen. Das frische Gemüse aus der Region, frisch gebackene Backwaren, eine Käsetheke und die Müsli-Nuss- und Nudelspender im hinteren Bereich des Ladens. Und einfach dieser Geruch, also schon beim Betreten wird man echt mit allen Sinnen abgeholt. Aber auch die Besitzerin des Ladens, Silke Deinerts, nahm mich total herzlich in Empfang. Und wir haben uns dann gemütlich an einen Tisch in ihrem Geschäft gesetzt. Dort gibt es nämlich unter der Woche auch einen Mittagstisch. Und sie hat mir erzählt, wie sie und ihr Mann Tim vor 4 Jahren überhaupt auf die Idee gekommen sind, einen solchen Laden aufzumachen.
Also die Kernidee, habe ich bekommen, als ich in Australien ein Jahr Auslandssemester gemacht habe, oder zwei Auslandssemester in einem Jahr. Da habe ich bei Friends of the Earth gearbeitet und die hatten unten drunter so einen Bioladen, Food Co-op, so ein Zwischending, und die haben da ganz unprofessionell einfach in losen Schütten, so wirklich so zum Rausschaufeln, Müsli und solche Sachen verkauft, und das war auf jeden Fall der Kern von der Idee.
Ihr hört also, es ist ein bisschen lauter, weil hinten auch im Hintergrund Stimmen zu hören sind. Wir sitzen mitten im Geschehen und wie halt aus dieser vagen Idee, die sie damals hatten, der Laden entstanden ist.
Das Konzept klingt ja super, aber was ich mich frage, ist, dass es doch auch Produkte gibt, die man überhaupt nicht verpackungsfrei anbieten kann.
Julius, das habe ich mich auch gefragt und ich wollte von Hilke wissen, mit welchen Produkten sie selber Schwierigkeiten haben, sie ohne Verpackung anzubieten. Nicht wundern, im Hintergrund ist es gerade ein bisschen lauter, weil da einfach Mehl gemahlen wird.
Wir wollen gar nicht alles verpackungsfrei anbieten, muss ich erstmal dazu sagen. Ich meine, wir haben ja ganz klar bestimmte Sachen, also wir haben kein Mehl unverpackt, wir können Vollkornmehl mahlen. Solche Sachen, die machen in unseren Augen, weil wir lieben gute Lebensmittel, das ist ja auch unser Slogan, gute Lebensmittel deinetwegen, es macht keinen Sinn, es ohne Verpackung zu verkaufen, wenn das Produkt darunter leidet. Und solche Sachen, die sehr feuchte empfindlich sind, die haben wir von Anfang an gesagt, das tun wir nicht in die Spender oder es kommen immer wieder Leute und fragen, ob sie sich nicht Milch abfüllen können. In Deutschland gibt es ein super gutes Pfandsystem. Wir arbeiten mit regionalen Höfen, auch zum Beispiel bei der Milch und Joghurt und Quark zusammen. Da muss man nicht hingehen und das Rad neu erfinden. Also Verpackung hat ja schon auch ihre Berechtigung. Aber bei den Produkten, die wir verpackungsfrei verkaufen wollen, finde ich eigentlich alles, was ich verkaufen möchte.
Also ihr hört, Hilke Deinet sagt selbst, in manchen Fällen ist es einfach gar nicht sinnvoll, mit aller Gewalt zu versuchen, verpackungsfrei das Produkt zu verkaufen, denn die Qualität kann darunter leiden.
Aus der Sicht von Hilke Deinet klingt das ja alles sehr gut, Lara. Aber wie muss ich mir den Laden ansonsten vorstellen? Was sind das für Menschen, die dort einkaufen gehen?
Gute Frage, Julius. Das würde ich jetzt einfach direkt mal an Hilke weitergeben.
Das ist echt schwer zu sagen, wer kommt hier hin, weil wir haben ein total durchmischtes Publikum, sehr, sehr unterschiedlich. Also wir sind ja hier in Bonn-Duisdorf und haben hier einfach auch so ein festes Einzugsgebiet und sind auch Nahversorger vor Ort. Wir sind hier der einzige Bioladen im Dorf, sage ich jetzt mal. Also hier kommen alte Menschen, hier kommen Familien, hier kommen Studenten, hier wohnen auch viele Studenten, die... Also es kommen Leute, die einfach nur gute Lebensmittel kaufen möchten und wir haben Kunden, die wirklich ganz speziell wegen dem Verpackungsfreien und wegen der Kosmetik, der Müllvermeidungskosmetik kommen.
Also ihr hört, es ist ein komplett durchmischtes Publikum und ich kann es nur weiterempfehlen, dort mal vorbeizuschauen. Es ist einfach nicht nur umweltfreundlich, sondern der ganze Laden versprüht einen richtigen Charme.
Wer also versuchen will, den eigenen Plastikverbrauch zu reduzieren und damit am besten schon beim Einkaufen anfangen will, ist bei Freikost Deinet in Duisdorf am besten aufgehoben. Danke, Lara.
Was ihr hier hört, das ist nicht das Geld, was in der Uni Bonn für Kunststoffverpackungen ausgegeben wird. Das ist sogenanntes Strandglas. Die findet man auch am Rhein, diese hübschen, abgestumpften grünen Scherben. Und nicht nur das, auch andere Müllsorten findet man dort leider. Und was daran interessant sein kann, das haben wir im Steinmann-Institut der Uni Bonn erfahren.
Um genau zu sein, beim Dozenten Dr. Göster Hoffmann, er leitet die Arbeitsgruppe Umweltgeologie. Und ja, Geologie, da denkt man an Menschen, die Steine suchen und fasziniert bestaunen und nicht vielleicht an Glasscherben oder Plastikmüll. Was der Geologe damit will, das hat uns Dr. Hoffmann im Interview erklärt.
Die traditionelle Vorstellung ist ja, dass der Geologe mit seinem Hämmerchen in der Gegend rumspaziert und auf Steine klopft. Das ist im Prinzip auch richtig. Also wir versuchen natürlich aus den Gesteinen diese Prozesse zu rekonstruieren. Und unsere Untersuchungsobjekte als Gesteine sind in der Regel ja Jahrmillionen alt. Nun ist der Mensch aber mittlerweile ein entscheidender Faktor geworden. Und er hinterlässt da Spuren. Und das ist zum Beispiel Strandglas. Das ist im Prinzip wie ein Gestein, nur dass es keine natürliche Bildung ist. Aber es verhält sich genauso. Und deswegen können wir mit den traditionellen geologischen Methoden, wozu eben das Hämmerchen gehört, können wir diese Objekte dann untersuchen, können gucken, wie das sich in dem Umweltraum verteilt, wie es sich bewegt und welchen Einfluss es da hat.
So kann man natürlich viel daraus lesen, wenn bestimmter Glasmüll sich nur an bestimmten Stränden oder Stellen absetzt. Und bei Plastik ist das natürlich nicht anders. Aber gerade bei Plastikmüll hat die Umweltgeologie eine clevere Methode genutzt.
Plastik, das eine Dichte von weniger als 1 hat, das heißt, es schwimmt im Wasser, ist es interessant, um extreme Flutereignisse im Meer zu rekonstruieren. Denn ein Tsunami oder eine Sturmflut wird, so hoch wie es aufläuft, wird es einen Spülsaum zurücklassen. Und dieser Spülsaum besteht eben aus natürlichen Dingen wie Holz, aber eben auch aus Müll. Und da haben wir eine ganz interessante Studie gemacht, weil wir den Müll in so einem Spülsaum eingesammelt haben und die Produktionsdaten der jeweiligen Produkte dann rekonstruiert haben von den Verpackungen und auf die Art und Weise das sehr präzise machen konnten, was ein Geologe immer machen will, nämlich die Ablagerung datieren. Wir wollten das Ereignis rausfinden und waren auf die Art und Weise, das auf einen Monat genau zu datieren. Und dann wussten wir natürlich, welcher Wirbelsturm da eine Rolle spielte.
Die Studie wurde auch publiziert.
Super spannend, man findet ja als Geologe quasi einen künstlichen Stein, auf dem das Datum seiner Geburt draufsteht. Immerhin mal eine praktische Eigenschaft von Müll an Stränden.
Dr. Hoffmann hat mir auch von dem aktuellen Projekt erzählt, das ebenfalls mit Plastik zusammenhängt. Da geht es um Mangrovenwälder.
Das sind doch diese tropischen Bäume, die mit ihrem Wurzelwerk aus dem Wasser rausragen.
Ja, genau die. Die sehen auch wirklich super schön aus. Und mit diesem Wurzelwerk wirken die Bäume wie eine Art Filter. Alles, was vom Land aus durch Regen oder Flüsse rausgespült wird, passiert halt in gewissen Teilen der Erde auch solche Ökosysteme. Und ja, das bleibt dann dort hängen und setzt sich im Sediment fest. Sie sind also quasi Plastikspeicher. Und da ist natürlich auch die Frage, welchen Einfluss das auf das Ökosystem dort haben könnte.
Das ist also primär Pflanzen, um die es vielleicht geht bei Mangroven, aber die wachsen auf einem Substrat und dieses Substrat ist wieder bedingt auch durch die Pflanzen. Die Pflanzen fangen das sozusagen ein, zusammen mit den Schadstoffen. Und dann gibt es auch noch Tiere, die da leben und die Winkerkrabbe kennen die meisten. Das ist eben ein Organismus, der da angepasst ist an das Substrat und auch an die Bäume und das interagiert. Also die Krabben nehmen das abgestorbene Blattmaterial und schleppen das in den Untergrund letztendlich, um das zu verdauen, um Pilze darauf zu züchten und die nehmen eben auch das Plastik mit in den Untergrund. Und so schließt sich da quasi ein Kreislauf in diesem System.
Valeska Decker promoviert in Dr. Hoffmanns Arbeitsgruppe und sie beschäftigt sich mit diesen Sedimentfängern Mangroven. Wenn man das also erstmal auch genauer alles rausgefunden hat, dann kann man auch weiter überlegen, wie es weitergehen sollte.
Wichtig ist vielleicht auch noch zu eruieren, wo die Quelle des Plastiks ist. Also es gibt halt sehr unterschiedliche Plastikarten, was sich auch unterschiedlich zersetzt und dann halt auch unterschiedlich im Sediment erhalten bleibt und dann natürlich auch unterschiedlich in die Nahrungskette geht. Da muss man ein bisschen unterscheiden, um dann halt auch die Quelle des Plastiks irgendwie herauszufinden, um dann vielleicht auch zu gucken, wo man was verändern kann, dass halt nicht alles eingetragen wird in die Flüsse.
Wir merken also, dadurch, dass der Mensch seine Spuren in der Umwelt hinterlässt, entstehen in vielen Forschungsgebieten Aufgaben, die damit zusammenhängen. Und die Geologie zeigt, dass man wahrscheinlich in ferner Zukunft, selbst wenn es uns mal nicht mehr geben sollte, unsere Spuren unübersehbar sein werden.
Die BonFM Radiologie verabschiedet sich jetzt nach 2 Stunden Plastik.
Und wenn ihr den Anfang der Sendung verpasst habt, unter www.bonn.fm/radiologie gibt es die Sendung als Podcast online.
Und natürlich auch alle anderen bisherigen Sendungen, die von der Radiologie ausgestrahlt wurden. Ja, und wir, Julius und ich, wir träumen schon von der nächsten Sendung im Juni.
Absolut, wir träumen von der nächsten Sendung und es handelt ganz genau vom Schlafen und vom Träumen.
Wie sehen die Arbeitsgebiete der Schlafforscher der Uni Bonn dazu aus? Und unsere Reporter, die üben schon ganz fleißig, ihre Träume selber steuern zu können. Es wird also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine traumhafte Sendung.
Bis zum nächsten Mal.